Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo.
Deutschland gerade im Fußballfieber. Ist das auch privat, was dich interessiert, was du guckst?
Naja, wenn's Länderspiel ist, gucke ich das schon sehr gern, muss ich sagen. Also wenn Deutschland jetzt wie zum Beispiel jetzt gegen Schottland gespielt hat, das fand ich ganz toll. Meine Kinder sind viel mehr begeistert für Fußball als ich. Aber so Länderspiele finde ich auch echt, da fieber ich auch mit.
Und heute Abend Schweiz gegen Deutschland, guckst du?
Ja, ne, meine Kinder wollen ja auch immer gerne gucken. Und da habe ich gar keine Chance, es nicht gucken zu wollen. Also, insofern, aber es macht tatsächlich wirklich Spaß. Also ich muss sagen, ich weiß auch nicht, man hat dann so, man fiebert dann schon mit, auch für Deutschland, und hofft natürlich gerade weil in Deutschland ja so viele Menschen auch unzufrieden sind mit allem Möglichen, ist so ein Spiel jetzt wie Schottland, wo man dann gewinnt, auch eine riesen Motivation und tut auch der Bevölkerung echt mal gut, wenn sie sich mal ablenken und mal so ein Erfolgserlebnis spüren auch im Land.
Hast du als Kind selber Fußball gespielt?
Ich wurde oft als Letzter gewählt und man hat mich dann ins Tor geschickt und das war auch nicht besser. Ich bin auf dem Sportgymnasium gewesen tatsächlich und war aber mehr so Leichtathlet, Volleyball, Basketball, so Sachen. War jetzt aber nie, komisch, aber Fußball war so das, wo ich am wenigsten gern gespielt habe. Aber alles andere sehr, sehr gerne.
Dafür hast du aber Geige gespielt.
Also ja, das habe ich auch nur 2-3 Jahre gemacht als Teenager.
Wolltest du oder musstest du?
Ich musste fast, weil es war so, damals bin ich aufs Gymnasium in der 5. Klasse und dann hieß vom Musiklehrer, es wäre schon gut, wenn jeder ein Musikinstrument lernen würde. Und dann bin ich so nach Hause, dann habe ich zu meinem Vater gesagt, Papa, ich muss irgendein Musikinstrument lernen. Und so, okay, er sagte, wir haben noch alte Geige im Keller von Urgroßvater Ahmed, irgend so und so. Irgendwie war ich von meinem Urgroßvater irgend so eine Geige, die war total kaputt am Arsch. Und dann haben wir die reparieren lassen und dann haben wir einen Geigenlehrer gefunden und bin ganz froh, dass ich den kennengelernt habe. Also die Freundschaft zu dem Geigenlehrer, das war wie so ein Ersatzopa damals, weil mein eigentlicher Opa sehr früh gestorben ist. Und dann war dieser Geigenlehrer wie ein Ersatzopa und er war ein toller Mann. Und wir hatten, war 2-3 Jahre habe ich bei dem Geigen gelernt und dadurch aber auch mehr Bezug gekriegt zur klassischen Musik. Mhm. Und deswegen, es hilft einem dann doch, weil später hinaus habe ich dann immer mehr auch gesungen und das war ja immer mein Ding und habe dann auch mal Gesangsunterricht gehabt und so weiter und habe dann auch versucht, Schuberts Winterreise auswendig zu können. Mhm. Insofern hat mir das schon in vieler Hinsicht auch geholfen für später dann. Also zumindest mal, um gewissen Momente zu beeindrucken, dass auch das Publikum, wenn ich dann auf einmal von Schubert was gesungen habe. Es hat nie gereicht für einen Opernsänger oder so, aber das musste es auch nicht. Aber es hat insgesamt viel geholfen. Ne?
Und welche Musik hast du so als Jugendlicher gehört? Für wen hast du da so?
Rock, Rock, Crunch. Crunch-Zeit war in der 90er-Zeit. Pearl Jam, Nirvana, Metallica, Korn, also alles Tool. Das sind so Heavy Metal oder Industrial Metal, Rockmusik, New Metal. Also das sind alles so, das habe ich geliebt, gelebt. Und lebe ich heute noch und es hat mich jetzt so weit geführt zu meinem großen Jugendtraum, dass ich jetzt mit meiner Band Wacken eröffne. Und das ist schon ein Ding. Ne?
Du bist ja in Mannheim geboren, aufgewachsen. Dein Papa war Türke, deine Mama Deutsch, also multikulturell. 3 ältere Geschwister. Warst du so ein typisches Nesthäkchen, so der Letzte im Bunde?
Ich war das kann man so sagen. Also ich war wirklich der Letzte und dadurch auch verwöhnt oder verwöhnt worden. Das war nicht immer gut. Das hat man dann später in den Beziehungen gespürt, dass ich dann manche Freundin gesagt habe, du bist aber jetzt schon verwöhnt. Und ich musste echt einiges lernen für mich noch. Und meine Mutter hat halt, ja, meine Mutter liebt mich, liebt alle ihre Kinder über alles. Und die hat uns einfach stark verwöhnt. Das hat die natürlich gut gemeint, aber manchmal ist es dann doch gut, wenn man nicht zu sehr verwöhnt wird, weil man spürt das dann später so. Dann denkt man, das ist so selbstverständlich und musste dann da mussten einige Ex-Freundinnen das dann ausbaden, dass ich dann zum Beispiel dann doch die Socken hab liegen lassen irgendwo. Aber ich muss sagen, meine jetzige Frau hat das ganz gut hingekriegt. Ich lasse meine Socken nicht mehr so liegen. Also das
Gut, die, dass wir mal drüber gesprochen haben.
Ja, ja, sie spricht auch so ein astreines Hochdeutsch. Wahrscheinlich hat das eine Wirkung gehabt als Süddeutscher, dass ich dachte, der redet eine sehr streng, dabei redet sie ganz normal. Aber wenn sie dann sagt, das ist nicht witzig und das geht gar nicht. Und dann nimmst du aber ganz schnell die Socken und machst sie mal.
Absolut. Wie viel multikulturelles Leben hast du denn tatsächlich auch gespürt, so als Kind, als Jugendlicher bei euch in der Familie?
Ja, das war halt, meine Mutter Deutsch, Vater Türke. Das war zum Beispiel, die Religion hat nie eine Rolle gespielt, wie sie heute zum Beispiel, früher sagt man ja, also früher hat man nicht gesagt, oh, der ist Muslim oder der ist, ne? Das war einfach, ja, das ist der Türk da, ne? Und das war, da hat man sich, das war nie ein Thema. Heutzutage ist es natürlich ein Thema, weil natürlich auch gewisse Fanatiker natürlich Religion benutzen im Sinne, um irgendwas Schlimmes zu tun. Und das finde ich halt, das macht es so traurig und auch so schlimm. Aber ich kenne so viele Muslime, die ganz integriert sind und nett sind. Ich meine, viele denken ja immer, dass ich auch Muslim bin, und was aber nicht so ist, ich bin Christ, aber trotzdem habe ich viele muslimische Freunde, ne? Also das hat ja damit nichts zu tun.
Mhm. Und ihr habt zu Hause auch Deutsch gesprochen?
Ja, wir haben Deutsch gesprochen, wir haben Weihnachten gefeiert, Ostern, meine Mutter ist ja sehr katholisch. Es hat aber funktioniert, ne? Meine Eltern sind bis zum Tod von meinem Vater zusammengeblieben, also über 40 Jahre. Vater war ja Muslim. Ich sag, deswegen mache ich ja manchmal den Witz, Vater Muslim, Mutter katholisch, was kommt raus? Evangelisch. Und, ja. Und tatsächlich ist das auch die Wahrheit, ne? Es ist tatsächlich so, dass ich mich so entschieden habe. Aber das muss jeder trotzdem. Ich sage nicht, dass eine Religion oder irgendeine Religion, ich rede auch nicht so gern von Religion, ich rede eher vom Glauben, weil Religion hat immer sowas wie sowas Dogmatisches oder man denkt sofort, aber was die Kirche macht. Also ja, ich glaube ja nicht an die Institution, sondern ich habe einen Glauben. Ich glaube an Gott. So, und ich glaube, das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Lass doch jeden so, wie er ist. Du musst ja nicht so leben wie der oder wie die, sondern aber akzeptieren und tolerieren sollte man sich gegenseitig. Und das ist auch die Message, auch vom, ob das in meinem Musikprogramm ist oder in meinem Comedy-Programm. Das ist immer so die Hauptmessage, dass ich immer sage, hier darf jeder sitzen, hier herrscht Liebe und kein Hass.
Mhm. Du hast ja schon ganz früh, ich glaube sogar schon als Kind in der Schule, die Fähigkeit des Parodierens in dir entdeckt und die Leidenschaft dafür. Wie kam das?
Ja, ich habe immer gern zugehört, immer Menschen gern beobachtet. Und viele haben heute noch Angst, dass ich irgendwie dass die irgendwann mal in mein Programm auftauchen, wenn ich jemanden kennenlerne. Aber weil ich habe zum Beispiel eine Figur, der Harald, ne, das ist so ein Mannheimer, eigentlich ganz lieb, aber ein bisschen blöd. Und der ist tatsächlich der Nachbar vom Gartennachbar gewesen von meinem Vater. Und irgendwann kommt er zu mir hin, als ich dann so bekannter wurde, dann sagt er zu mir wirklich so, sag mal, machst du mich noch? Und dann habe ich gesagt, ja, tatsächlich. Mhm. Dann sagt er, will ich schon mal 10%. Mhm. Und dann, das war schon ganz witzig. Aber der hat selber drüber lachen können, dass ich ihn, also zumindest mal seinen Namen und seinen Dialekt so benutze. Mhm. Aber natürlich ist der Harald, mein Harald, ein anderer Harald als der Harald, als dieser Gartennachbar. Aber trotzdem war das eine Inspiration.
Ne? Ja, na klar. Und in der Schule warst du da so der Klassenclown?
Gar nicht. Ich war gar kein Klassenclown. Ich habe erst spät, erst im Schulfest, weiß ich noch, 11. Klasse, habe ich gesagt, kann ich mal den Boris Becker auf der Bühne machen? Hat jeder schon komisch geguckt, was bühnen du? Ne? Ich war ja immer sehr ruhig, zurückhaltend, habe Mobbing erlebt, habe alles so, wollte Schule wechseln, dies und das. Aber es war eigentlich gar nicht so eine tolle Schulzeit. Also zumindest von der 5. bis zur 10. Klasse. Danach wurde es richtig gut, aber erst so 5. bis 9., sage ich jetzt mal 5. bis 9., ja. War es nicht so toll. Deswegen haben auch Lehrer heute, wenn ich heute noch den einen oder anderen Lehrer mal treffe, die sagen alle, also Bülent, wenn man überlegt, wie du früher warst, so zurückhaltend, so schüchtern, und das hatten wir alle nicht gedacht, dass du da so aus dir rauskommst. Ja, so war es halt. Ne?
Mhm. Bist du ein Comedian, bist du ein Komiker, bist du ein Entertainer, du bist ja so vieles, Musiker.
Im Moment sage ich ganz gerne Musiker, weil mich das so inspiriert und weil die Leute sagen, ey, ich habe dich auf der Bühne gesehen, du sahst so glücklich aus, als du mit deiner Band das erste Mal getourt hast. Weil es so ein Jugendraum ist und weil es mir enorm viel Spaß macht. Aber die Comedy macht mir auch enorm Spaß, nur mache ich die halt schon 26 Jahre. Und ich liebe das auch und ich habe der Comedy alles zu verdanken. Immerhin habe ich der Comedy auch zu verdanken, dass ich Leute wie Peter Maffay, wie Roland Kaiser, wie auch alle anderen noch getroffen habe. Aber und vor allem, muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich ist das mein großes Ding, Menschen zum Lachen zu bringen. Aber die Musik ist genauso alt wie die Comedy, vielleicht sogar noch früher sogar die Musik als Comedy, die in mir gesteckt war. Aber trotzdem kann ich es erst so jetzt so mehr ausleben. Ich würde schon, die Leute sehen mich immer noch, natürlich klar, damit bin ich halt auch bekannt geworden als Comedian, aber innerlich fühle ich mich immer so eher, ich bin doch aber auch Musiker. Also das kommt immer so auch dazu. Also ich würde gerne, ich sage meistens beides. Also es ist schön, wenn man mich jetzt anmoderieren würde, würde ich mich freuen, wenn man beides sagen nennen würde.
Du hast dann tatsächlich nach der Schule Philosophie und Politikwissenschaft studiert. Mit welchem Ziel denn?
Ja, naja, um dann doch Komiker zu werden. Nee, ich wollte in die Medien. Ich habe ja auch tatsächlich auch im Hintergrund, ich war Praktikum gemacht, redaktionelle Sachen gemacht. Ich weiß schon, ist auch ganz gut zu wissen, was die andere Seite so macht und wie viel Arbeit dahinter steckt, um auch jetzt, wenn man vor der Kamera ist und nicht hinter der Kamera, zu wissen, was die leisten. Ich glaube, dann weiß man auch, jeden auch mehr noch mit Respekt zu behandeln und nicht zu denken, ich bin der Künstler, ich bin hier was, ich bin nichts Besseres. Wir sind alle hier wichtig, vom Kabelträger bis hin zu, was weiß ich, zur Regie bis zum Künstler. Das ist, glaube ich, war eine gute Erfahrung, dass ich alles irgendwie gelernt habe. Aber Politik und Philosophie war wirklich aus reinem Interesse und weil ich gedacht habe, ich will ja eh in die Medien gehen und da habe ich gehört, dass du brauchst irgendein abgeschlossenes Studium. Und viele haben halt Germanistik oder Politikwissenschaft studiert. Oder Jura. Ne? Man weiß es noch von Biolek, ne? Der Moderator damals, der hat ja auch Jurist. Also es waren schon einige da. Und da habe ich gesagt, okay, dann mache ich halt das, was mir Spaß macht. Und dann eben Politikwissenschaft. Und das war ich auch ganz gut drin, aber ich habe dann erfolgreich abgebrochen.
Und der Rest ist quasi Geschichte, ja genau. Ja, Machen wir mal den Sprung 2002, dann Döner for One. Und das kann man wirklich so sagen, aus unserer Sicht bundesweiter Durchbruch. Hast du das auch damals so empfunden?
Bundesweiter Durchbruch in dem Sinne, dass ich jetzt überall gespielt habe. Weil da war ich auf der Kleinkunstbörse in Freiburg. Das war so, da konnte man sich so vor vielen Veranstaltern so zeigen, was man so kann. Da waren so 400 Medienleute veranstaltet, wie auch immer. Und ich habe dann so 20, 30 Minuten Programm gemacht und habe dann geguckt, das mache ich. Und das kam sehr gut an. Und da weiß ich noch, am nächsten Tag war dann Riesenschlange von allen Agenturen und was weiß ich. War dann bei meinem Management waren die alle Schlange gestanden, wollten dann mich buchen für irgendwelche Shows. Aber die Hallen wurden ja noch nicht voll und die Kleinkunstbühnen. Also ich hatte zwar jetzt in der Szene so eher so einen Namen oder zumindest mal, da ist ein so ein Newcomer, aber ich hatte noch nicht irgendwie eine Produktionsfirma oder irgend so, die mich dann irgendwie mal gepusht hat. Das kam erst viel, viel später. Also ich bin viele Jahre erstmal so rumgetourt und habe dann erst 2008, 2009 dann meinen Durchbruch geschafft und habe 10 Jahre lang, muss ich sagen, richtig geackert.
Und gab es denn so in dieser ersten Zeit auch Momente, wo du gesagt hast, Mensch, hätte ich doch lieber irgendwas anderes gemacht, beruflich?
Und es gab Momente, wo ich verzweifelt bin und wo ich gesagt habe, es geht irgendwie nicht so richtig vorwärts. Und dann auch der eine oder andere gesagt hat, naja, du musst auch mehr als Bühlend, das ist als Stand in deinen Figuren, ich weiß nicht, ob das so gut ankommt, bundesweit gesehen. Und dann auch, wie lange hältst du dich mit einer Figur, dann wollte ich das auch nicht so richtig, irgendwie als Hassan oder Harald oder Momf, das waren zwar tolle Figuren, Charaktere, die ich auf der Bühne dargestellt habe, aber ob das so lange hält. Dann hat mir Thomas Hellmanns damals einen guten Tipp gegeben, sagt er, du musst als Bühlend auf die Bühne, der Figuren macht, ne? Man weiß natürlich auch, dass Thomas Hellmanns damals auch Kaya Renard damals gefördert hat. Und Kaya hat einen riesen Vorteil gehabt. Er hat zwar noch kein Live-Programm gehabt, also er war genauso lang wie ich auf der Bühne, aber er war als Typ, als Kaya, als Person schon sehr stark. Und es war fürs Fernsehen natürlich viel besser rüberzubringen. Ja, zu verkaufen, kann man so sagen. Und ich war mehr in meinen Figuren und habe dann erst später bin ich dann immer mehr in die Stand-Up. Und das war aber auch dann die Lösung, dass ich dann immer stärker wurde, auch als Bühlend. Also am Anfang war das noch nicht so, da haben die alle gesagt, ja, als Bühlend wirkst du noch so ein bisschen steif irgendwie. Die Figuren sind sehr locker, aber als Bühlend wirkst du noch ein bisschen. Und dann wurde es immer besser, immer stärker. Und dann war ich dann irgendwann so weit. Und ja, und dann kam auch die Produktionsfirma und so weiter und so fort, die dann gesagt hat, hey, das müssen wir mal aufzeichnen, das Programm, das müssen wir an den Sender verkaufen und, und. Ja, und da weiß ich noch ganz genau, ich kann dir noch ganz genau sagen, wann so der ganz große Durchbruch war. Das war 2009 im Mai, wurde aufgezeichnet in der SAP Arena, wo keiner gedacht hat, dass ich das Ding voll kriege. Ich habe wirklich getingelt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ohne Fans in eine 10.000er Halle voll zu machen in meiner Region. Das war wirklich, weil der Zusammenhalt so stark war. Ey, da ist ein Mannheimer, den müssen wir unterstützen. Da kaufen wir mal das Ticket. Und habe ich wirklich in jedem Ort hier im Umkreis gesagt, hey, komm bitte, kauf ein Ticket, dass das Ding voll wird. Ich mache da meine TV-Aufzeichnung und, und. Und dann wurde das voll und dann haben wir es aufgezeichnet und dann im September 2009 wurde es auf RTL gesendet und am nächsten Tag gucke ich so im Videotext und sehe, wow, Platz 1, Top 5 Quote.
Ne? Wow, ja.
Meine Show damals, über 20% Marktanteil. So, und dann habe ich gesagt, oh, ich glaube, jetzt kann es sein, dass ich es geschafft habe. Mhm. Und dann rufen die Veranstalter an und weiß ich noch ganz genau, von S-Promotion weiß ich noch, sagte, hey, Köln und so weiter, wir haben jetzt schon Ewerk ausverkauft, über 1000 Leute. Da habe ich gedacht, oder habe ich echt geweint. Da musst du, wenn du 10 Jahre lang geackert hast und bundesweit vielleicht in der Region zwar schon besser lief, aber so bundesweit, so Köln vielleicht, bist du froh, wenn 100 Leute gekommen sind und auf einmal ist das Ding ausverkauft. Und das war schon so ein Moment, wo ich gesagt habe, ey, jetzt hast du es anscheinend wirklich geschafft. Da kamen mir echt die Tränen.
So, 2021 hast du deine Autobiografie geschrieben. Das war ja nun quasi mitten in Corona. War das so ein bisschen auch dieser Zeit geschuldet, dass du eben einfach viel, viel Zeit hattest?
Ja, das hat damit auch zu tun. Und vor allem immer alle gekommen sind und haben gesagt, hey Bülent, du musst doch mal ein Buch schreiben, Und so viele Verlage wollten immer, dass ich ein Buch schreibe. Und dann kam Corona und dann kam die Zeit, wo ich sagte, jetzt könnte man doch wirklich mal ein Buch schreiben. Und und dann kam das. Und ich habe, aber was für ein Buch, ne? So, und dann, wie wäre es, wenn du über dein Leben und wie über das, da gibt es doch so viele Sachen, ich habe einfach mal so erzählt, ne? Ich habe es einfach so von mir so erzählt und haben gesagt, hey, das ist eigentlich schon so eine Biografie, aber eigentlich bin ich ja erst zu dem Zeitpunkt 45, ne? Also eine Biografie schreibt man eigentlich erst so vielleicht, wenn man noch ein bisschen älter ist, aber es gab so viele schöne Geschichten und es war eher so ein Motivationsbuch auch auf einmal für den Verlag, wo ich sage, hey, das muss man aufschreiben, das musst du erzählen, auch über Mama, über Papa, über dein Leben. Und das habe ich dann einfach da reingebracht, auch als Bülent, auch der Familienmensch und was ich alles so erlebt habe. Und die Leute fanden das so, so gut und so geil, das Buch, dass es echt zum Spiegel-Bestseller wurde. Und das ist natürlich, war natürlich für eine Biografie echt toll, vor allem einer, der noch erst 45 ist. Und weil die Leute gesagt haben, das hat mich richtig berührt, das Buch. Das liest sich auch so gut runter. Es ist jetzt nicht so kompliziert irgendwie, sondern man merkt schon, dass du da mit Astrid natürlich, auch eine Co-Autorin, der da zusammen geschrieben hast. Es ist auf jeden Fall sehr authentisch, das Buch. Und das war natürlich ganz wichtig, dass es nicht so irgendwie, aber irgendwie ist das doch gar nicht Bülent, sondern es ist total Bülent. Und das war schön. Deswegen habe ich das mir dann auch erfüllt.
Deinen jetzt schon mehrfach erwähnten Herzenswunsch, den du dir erfüllt hast, nämlich dein erstes Album, Ich liebe Menschen. Und da hast du ja Lieder, das war, glaube ich, auch dein Anspruch tatsächlich, mit echten Botschaften.
Ja, natürlich. Weil ich stehe ja immer dafür, dass ich, dass die Leute sagen, du bist du, sei authentisch, sei so wie du bist. Und immer, wenn ich auch in meinen Comedy-Shows war, habe ich ja immer so die eine oder andere Botschaft gehabt, ob das gegen Mobbing ist, gegen Rassismus oder wie auch immer. Und so wollte ich natürlich auch das in den Liedern auch ausdrücken. Natürlich habe ich auch mal Lieder dabei, die Augenzwinkern haben, also so, wo man sich auch ein bisschen, kein Klamauk, aber so ein bisschen, wo man auch mal schmunzeln kann. Aber die meisten Lieder, wenn man sie so anhört, die haben alle so eine Botschaft. Und ob das jetzt Rüstung aus Hass ist, was auf meinem Album ist, oder Anders gleich, das ich mit Peter Maffay gesungen habe.
Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
Das war bei Tabaluga und Peter Maffay, von ihm ist das ja alles. Und der wollte, dass ich den Arktos mache, also den Arktos singe. Ne? Oder beziehungsweise ich habe Peter Maffay damit überrascht. Also die Redaktion wollte das, dass ich Arktos singe und dann als Schneemann so auf die Bühne komme und dann mussten die raten, wer ich bin. Also so ein bisschen so in Anlehnung an Mars Singer. Ne? Mhm. So. Und dann habe ich den aber richtig rausgehauen als Arktos. Und dann hat Peter, fand das total geil. Dann bin ich auf die Couch als Bülent ganz normal umgezogen und dann war ich da und da habe ich ganz dreist, weil ich merkte, die Chemie ist einfach da zwischen Peter und mir und habe mit ihm das nicht abgesprochen, aber habe ihn da etwas überfallen und habe dann während dieser Fernsehshow gesagt, Peter, du weißt, ich mache ein Album. Weißt du, was ein Traum wäre für mich, wenn du und ich, wenn wir im Duett singen? Also so das, was Udo Lindenberg und Apache schaffen, schaffen wir beide doch auch. Ja. Und dann ist er wirklich aufgestanden. Das Publikum hat schon applaudiert, fand das ganz toll. Und da konnte er gar nicht anders. Und dann sagt er, mein Freund, wir machen das. Ja. Und so ist das passiert. Und da hat er ein Mann, ein Wort. Und alle so hinterher so, dass du da so dreist, so frech warst. Und Peter vor allen Leuten da gefragt, dass er ein Duett macht. Aber, und muss sagen, es ist jetzt eine Freundschaft entstanden. Und ich bin echt happy, dass ich mit ihm da das Duett gesungen habe auf meinem Album.
Du bist auf Tour durch Deutschland hier bei uns in Berlin im November. Aktuelles Programm Yalla Hopp.
Es ist eine Motivation, Multikulti-Motivation. Yalla, ne, heißt das so wie beeil dich und alle hopp, los geht's. Also im Sinne von komm, guck, dass du nach vorne blickst, auf. Ne? Und das passt doch ganz gut zu der Zeit. Es ist eh alles so wild und verrückt auf dieser Welt und so schlimm manches, dass ich versuche mit dem Programm auch die Leute ein bisschen zu motivieren, ein bisschen nach vorne zu gucken, gute Stimmung zu machen. Da kommen natürlich meine Charaktere, die ich immer schon gemacht habe, wie Harald, Hassan, Manfred, Anneliese kommen vorbei. Auch der Thor ist eine der neueren Figuren, die dann auch über alles Mögliche erzählen. Manfred erzählt über seine Waldraut, über 30 Jahre Ehe. War nicht so einfach für Manfred, ein Hausmeister. Der Harald ist ja so ein Publikumsnummer, da gehe ich ins Publikum rein, mache mit der Kamera, gehen. Das ist so wirklich, die Leute lieben diese Nummer, weil ich mit die Leute filme und dann sieht man die Gesichter von dem Publikum auf der Leinwand und ich sage halt das, was die eventuell jetzt denken könnten. Ne? Und da lachen die Leute über sich selbst ganz gut. Das ist also wirklich, ist ein interaktives Programm. Also wirklich, die Leute haben echt Spaß. Und natürlich als Bülent, auch auf der Bühne, erzähle ich über meine Kinder, was ich alles so erlebe. Wie gesagt, ich zeige die zwar nie, aber ich erzähle darüber. Und das sind so witzige Geschichten, ne, die man auch erlebt, auch mit seinen Kindern. Man muss einfach vorbeikommen. Ich glaube, man kriegt wirklich man kriegt für sein Ticket wirklich mehr als das, weil ich werde alles, ich gebe immer alles. Ich sage immer alles. Die Leute bezahlen extra für dich. Sie ziehen sich an, machen sich schick und kommen zu dir in die Show. Und dann willst du natürlich auch immer 100% geben, weil du willst ja die Leute auch mal 2-3 Stunden einfach mal vom Alltag ablenken.
Yalla Hopp am 14. November im Admiralspalast hier bei uns in Berlin. Welchen Bezug hast du zu Berlin, zu unserer Stadt?
Ich liebe Berlin. Ich liebe Berlin, weil Berlin ist, klar ist Multikulti, aber es gibt so viele schöne Ecken in Berlin, so viele schöne Cafés, Sightseeing ist natürlich auch ganz toll. Auch ganz tolle Hotels habt ihr. Also ich muss ehrlich sagen, ich komme mit Berlinern sehr gut aus, weil die sind auch sehr direkt. Wenn die dich mögen, zeigen sie das. Wenn sie dich mögen, zeigen sie es aber auch. Und das ist Berliner Schnauze, sagt man so schön, ne? Ich komme am Anfang ganz früher, muss ich sagen, als allererste, vor über 20 Jahren, das erste Mal mit Berlin kommt, da war für mich das so groß, das war für mich so unheimlich. Aber mittlerweile liebe ich es, meine Frau liebt es auch, macht natürlich dann auch was aus, wenn die Frau es auch natürlich so liebt. Mhm. Also wir sind gerne dort.
Hast du so einen Lieblingskiez, wo du sagst, wenn du schon in Berlin bist, da musst du unbedingt dann hin?
Ich bin auch gerne in Kreuzberg. Mhm. Ich bin aber auch gerne in den Parks, ich bin gern Kudamm, überall. Also ich kann dir gar nicht sagen, Berlin hat so auch manchmal so ganz kleine Ecken und große Ecken, aber manchmal so, wo du denkst, irgend so ein Viertel, und dann weiß ich gar nicht mehr, welches Viertel das ist. Und dann denke ich, oh, da war so ein geiles Café da. Oder da hat man so geil gegessen. Also das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also das ist, da gibt es so viele schöne Viertel, schöne, ich kann, weiß es gar nicht. Manchmal sage ich, dann weiß ich manchmal selber nicht mehr, dann sage ich zu meinem Tourbetreuer Ali, sag mal, wo war das nochmal, wo wir das so gut gegessen? Ach so, das ist das, der weiß oft besser, wo das war. Ich kann mir nur manchmal den Ort an sich merken, das war das und das Café oder das, und dann beschreibe ich das immer.
Gerade bist du am Start mit der dritten Staffel von BubbleNet. Das heißt also übersetzt, wenn man so will, rede kein dummes Zeug oder rede kein Unsinn, ne?
Ja, ist gut. Wenn du das als Berlinerin so sagst, das ist gut. Ja, cool. Quatsch ist so viel. Also ich denke, gewisse Wörter haben sich auch bundesweit schon durchgesetzt. Da wissen schon vielleicht die ganz Jungen oder so Teenager oder so, die wissen dann vielleicht noch nicht, was das dann ist, wenn sie wollen. Aber normalerweise, wenn du so, gibt es schon gewisse Wörter, wo man sagt, ah ja, babbeln heißt doch, glaube ich, reden oder so, ne? Oder quatschen. Mhm. Oder schwätze, sagt man ja auch. Ne? Oder, also ich... Das BubbleNet war halt, es passte halt zu mir ganz gut, weil auch Bubble irgendwie, das englische Wort Bubble ja auch drin ist, ne? Ist immer bühlend in seiner Bubble, mhm. Ne? Aber auf der anderen Seite BubbleNet, dann könnte man auch dem Net, heißt ja auch Net, aber Net im BubbleNet im Sinne von BubbleNet, das ist schwierig zu erklären, heißt natürlich, rede nicht so viel, mach, tu, erklär mir's. So, und das ist genau das, in einer halben Stunde kurz ein Thema erklärt, ob das Mittelalter ist, True Crime, Fetisch, Liebe, was auch immer, Fußball, ne, was jetzt aktuell ist. Das ist natürlich sowas, wo man dann sagt, ah, erklär mir mal das Thema Fußball. Warum ist das so? Warum? Woher kommt die Faszination? Was hat eigentlich für, ist der Schiedsrichter, ist der wirklich nur Schiedsrichter oder hat er vielleicht sogar mehr Aufgaben oder muss der vielleicht sogar mehr leisten als der Spieler? Ne? Also und das habe ich da selbst auch gelernt. Also ich mache die Show eigentlich, um auch selber noch was zu erfahren.
Und das ist ja wirklich ein ganz besonderes Format, nämlich eine Mischung aus Comedy, Wissenschaft und eben auch gesellschaftlichen Themen. Also auch wieder alles.
Ja, das stimmt. Das ist dadurch auch ein bisschen neu, dadurch, dass es was auch mit Wissen zu tun hat eben. Ja? Also es ist jetzt nicht nur so, die Leute amüsieren und zum Lachen zu bringen, sondern man lernt auch noch was dabei tatsächlich. Und ich glaube, das ist das Interessante an dem Format. Und vor allem, es ist nicht langatmig, es ist eine halbe Stunde. Natürlich kannst du nicht alles detailliert erklären, aber so, dass man, einer, der jetzt zum Beispiel damit nichts zu tun hat, der sagt, oh, das fand ich jetzt doch interessant. Hätte mich so wahrscheinlich nicht so, hätte ich nicht gewusst, dass man das in dem Thema so vorkommt. Mhm. Also Thema Fußball, ich bin ja nicht so der Fußballer, ich mag ja leichter legen und so weiter, aber jetzt weiß ich, was es heißt, ne? Wie ein Ball aussieht.
Und du hast ja auch immer einen Experten, eine Expertin da. Jetzt gerade am letzten Donnerstag war Mario Basler, kann man natürlich noch in der Mediathek sehen. Aber am nächsten Donnerstag, 18 Uhr in der ARD, nächste Folge, da hast du eine Sex-Expertin, nämlich Paula Lambert. Und es geht um Fetisch.
Ja, Thema Fetisch ist natürlich was Besonderes. Das lag daran, dass ich ja gesagt habe, mal öffentlich, ich stehe auf Frauenfüße. Ne? Ich mag schöne Füße.
Wie
schöne
äußert Füße, sich das? Machst du damit irgendwas?
Ja. Das willst du jetzt gerne wissen.
Ja, klar, ist ja dein Thema.
Ja. Naja, das verrate ich nicht so. Ne? Aber ich habe nur gesagt, weil irgendwie war das damals so das Thema, wer auf was steht man. Der eine steht auf Po, der andere steht auf das, der andere auf dies. Der eine mag schöne lange Beine, was weiß ich. So, der eine mag es kräftiger, der andere schlanker, der so, der mag lange Haare, kurzer. So, und ich habe gesagt, ja, ich mag schöne Frauenfüße auch, ne? Also schöne, wenn die gepflegt sind und ein schöner Schuh dazu. Natürlich ist Winter nicht so meine Zeit, aber im Sommer oft, ne, eine Frau, schön lackierte Fußnägel und das Caroline guckt gerade so nach unten und denkt, oh Gott, was wird das jetzt?
Aber ich muss sagen, wir sind ja unter uns, fühlen. Wir sind ja unter uns, Problem,
genau.
Ja.
aber das ist es eben. Ne? Es gibt ja Frauen auch, die sagen, ach, das ist schön, ich zeige meine Füße gerne oder so. Aber manchmal ich habe auch schon Frauen kennengelernt, die gesagt haben, ich mag meine Füße gar nicht so. Und die hatten aber wirklich schöne Füße. Und nur weil der vielleicht der eine ein bisschen krumm war oder so, aber darum geht es ja nicht. Sondern es muss gepflegt sein. Ne?
Pülent, ehe wir das jetzt noch vertiefen.
Du merkst schon, wie ich da drin bin in dem Thema. Ne?
Genau. Wir gucken uns auf jeden Fall deine neue Folge, die nächste Folge
an. Deine Füße an.
Deine Füße an, natürlich, auch die. Aber es geht noch um so viel mehr als um Füße in dieser Fetisch-Folge mit der Expertin Paula Lambert. Ist wirklich spannend. Nächsten Donnerstag, 18 Uhr. Und die anderen Staffeln, die schon gelaufen sind, den kann man sich natürlich in der Mediathek angucken. Bülent, ich danke dir. Wir sind sehr gespannt auf alles, was da kommt. Am 14. November hier in Berlin im Admiralspalast. Schön, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank. Mir auch.